jeden Einzelnen zum Meer hin und warf ihn hinein. Ein älterer Herr beobachtete das und er ging zum Jungen hin. Und er sagte, was du machst, ist sinnlos. Der ganze Strand ist voll mit diesen Seesternen. Du kannst sie nie alle retten. Was du tust, das ändert nicht das Geringste. Der kleine Junge überlegte und dann ging er zum nächsten Seestern, hob ihn behutsam auf, trug ihn zum Meer, warf ihn hinein und sagte, für ihn ändert sich alles. Du bist für Gott einzigartig. Und deshalb gilt dir persönlich Gottes große Liebe. Und Jesus ist gekommen, um uns Gottes große Liebe überhaupt erst zu zeigen, so richtig zu offenbaren. Und er möchte, dass sich für dich alles durch seine Liebe ändert. Im Moment schauen wir schon letzten Sonntag, diesen Sonntag und nächsten Sonntag in eine bestimmte Geschichte im Neuen Testament. Denn diese biblischen Geschichten, in denen Jesus Menschen begegnet, zeigen Gottes unbeschreibliche Liebe zu uns. Und so haben wir uns letzte Woche schon diesen Text angeschaut, die ersten Verse von Vers 4 bis Vers 10. Und wir haben festgestellt, Jesus war erfüllt von Gottes Liebe und Kraft und deshalb war er unterwegs zu den Menschen. Er wollte sie kennenlernen, er wollte mit ihnen ins Gespräch kommen und eben auch mit dieser Frau in der Mittagshitze am Brunnen. Mittags ging kein Mensch in Israel zu einem Brunnen, denn da war es stechend heiß. Aber sie ging gerade deswegen mittags zum Brunnen, weil sie niemanden treffen wollte. Sie war eben nicht integriert in ihre Dorfgemeinschaft. Und deshalb dachte sie, am besten gehe ich mittags, da treffe ich wenigstens niemanden. Aber Jesus hat auf sie am Brunnen gewartet. Und er hat dann Mauern überwunden. Alle möglichen Mauern, die es für ihn und die es für die damalige Zeit gab. Geografische, historische, religiöse, kulturelle, moralische Mauern hat er überwunden, um dieser Frau nahe zu kommen und eine Brücke zu bauen. Jesus hat sich immer bemüht, Anknüpfungspunkte zu finden. Und da am Brunnen, an diesem so wichtigen Ort, wo es das existenzielle Wasser gab, da hat er mit dieser Frau einen Anknüpfungspunkt gefunden. Und wir wollen heute in diese Geschichte weitergehen, in die nächsten Verse, ab Vers 11. Und wir können heute in den nächsten Versen drei Dimensionen dieser Liebe Gottes sehen, die Jesus dieser Frau eröffnet. Gott liebt uns. Jesus ging es darum, zu lieben, wenn er unterwegs war. Und wenn wir in die nächsten Verse schauen, dann sehen wir die eine Dimension, die Tiefe. Jesus möchte unseren Lebensdurst stillen. Die Weite. Jesus gibt uns eine Ewigkeitsperspektive. Und Jesus zeigt uns, dass Nähe zu Gott möglich ist, zu einem ganz persönlichen Gott. Und so wird diese Geschichte mit diesen folgenden Versen, die wir heute sehen, eine persönliche Einladung, Gottes Liebe in diesen Dimensionen, in der Tiefe, in der Weite, in dieser Nähe für sich persönlich anzunehmen. Aber diese Geschichte wird zugleich eine Motivation, Gottes Liebe in der Tiefe, in der Weite, in dieser Nähe eben auch weiterzugeben. Also schauen wir uns die ersten oder die nächsten Verse an. Wenn du wüsstest, sagt Gott zu dir, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will, sagt er, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will, der dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Nie wieder Durst bekommen. Gottes Liebe begegnet uns in aller Tiefe, in der Tiefe unserer Bedürfnisse. Diese Frau geht zum Brunnen, weil sie dieses lebensnotwendige Wasser haben muss, um zu überleben. Aber so wird der Brunnen auch ein Bild für den tiefen Lebensdurst, den sie ja mitbringt, wie wir alle diesen Lebensdurst mitbringen. Und Jesus will deinen Lebensdurst stillen. Wir alle haben Lebensdurst. Manchmal sind wir eher oberflächlich unterwegs und manchmal sind unsere Beziehungen eher oberflächlich. Aber Gott möchte mit uns eine tiefe Beziehung haben und er möchte nicht nur oberflächlich, nicht nur, dass unsere Bedürfnisse oberflächlich gestillt sind, sondern auch in aller Tiefe. Wasser ist existenziell, das verstehen wir zwar auch, aber wir spüren das nicht so hier bei uns, wo das Wasser aus der Leitung kommt. Aber in Gegenden, wo man weite Wege auf sich nehmen muss, um überhaupt irgendwas zu trinken zu kriegen und sei es vielleicht verschmutztes Wasser, da merken wir, wie wichtig Wasser ist. Wir haben für unseren körperlichen Durst hier genug, aber wie ist das mit unserem inneren Durst? Die Frau fragt, wo willst du das hernehmen und kannst du etwa mehr? Und vielleicht ist das auch die Frage, die uns umtreibt. Jesus, kannst du denn wirklich mehr? Unsere Bedürfnisse können wir ja auf ganz verschiedene Weise stillen. Aber die Frage ist, kann Jesus mehr? Kann Jesus uns mehr geben, uns in der Tiefe unsere Bedürfnisse nach Annahme, nach Liebe, nach Frieden, nach Versöhntsein ausfüllen? Und Jesus beansprucht das hier tatsächlich. Er beansprucht das, uns in der ganzen Tiefe zu schenken. Und wenn wir in der Geschichte weitergehen, dann sagt er ja, dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Dann gib mir von diesem Wasser, Herr, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Wir merken, diese Geschichte, dieser Dialog, da erschließt Jesus ihr plötzlich eine maximale Weite. Er kommt auf diese Ewigkeitsperspektive zu sprechen. Wir sind auf Gott hin geschaffen. Er ist unser Schöpfer. Wir sind nicht einfach durch Zufall hier. Und wenn wir auf ihn hin geschaffen sind, dann ist es ja ganz verständlich, dass wir mit einem Sehnsuchtsloch im Leben rumlaufen. Wir alle, natürlicherweise, bis wir in eine Beziehung zu ihm hineinfinden. Bis wir merken, woher wir eigentlich kommen. Und das soll in einen Bogen münden, wohin wir einmal gehen. Wir dürfen wissen, woher wir kommen. Entsprungen aus der Liebe Gottes, ein Gedanke Gottes, ein einzigartiger Gedanke Gottes, wertvoll geschaffen und nicht einfach nur für dieses Leben, das so und so viele Jahre oder Jahrzehnte dauert, sondern für eine Ewigkeit bei Gott. Jesus reißt dieser Frau einen Horizont auf, dass er etwas zu bieten hat, das nicht auf dieses Leben beschränkt ist, sondern in Ewigkeit nicht aufhören wird. Unser Lebensdurst, der Wunsch nach Leben soll befriedigt werden, indem wir hier schon wahres Leben, tiefes Leben und dann erst recht Leben für alle Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott haben werden. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann erfahren wir, dass Jesus den Tod durchschritten hat, damit sich uns der Himmel öffnet. Schon hier, aber auch dann an der Schwelle des Todes. Und ich denke, wir merken doch, wie begrenzt wir sind. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Wir können gute Menschen sein, wie wir wollen. Aber wir können doch unser Leben nicht mit einem Atemzug verlängern. Wir können nicht die Schwelle des Todes durchschreiten zum Leben. Ich kann das nicht, du kannst das nicht, keiner kann das von uns. Da kommen wir an unsere natürlichen Grenzen, die wir nicht entschränken können. Und da kommt ein Gott, der uns einlädt, mit ihm unterwegs zu sein. Da ist Jesus Christus, der den Tod durchschritten hat und uns anbietet, dass er uns eine Ewigkeit eröffnet. Und wisst ihr, angesichts einer Ewigkeit hat man einen neuen Blick auf dieses Leben hier. Es ist ein Trost für all das, was sich hier nicht so ereignet, wie wir es wünschen. Ich habe von einem schwer eingeschränkten Menschen gelesen, einem jungen Menschen, der mit 25 Jahren interviewt wurde, und er hatte 17 Jahre seines Lebens in Kliniken, Krankenhäusern verbracht und lebt immer noch mit diesen Einschränkungen. Und er wurde von einem Pastor interviewt, wie er denn an Gottes Liebe glauben kann und wie er trotzdem mit Lebensmut leben kann. Und dann sagte er, ja, diese ganzen Fragen kann er nicht beantworten, aber er weiß ja, Gott hat ja eine Ewigkeit Zeit, das alles wieder für ihn gut zu machen. Eine ganz andere Lebensperspektive, eine Entschränkung. Gottes Liebe erschließt uns eine maximale Weite. Ich war am Wochenende beruflich in Flensburg, Freitag, Samstag, und als ich dann um 23 Uhr mit dem Pastorenehepaar dann abends am Tisch saß, bekamen sie gerade den Anruf, dass die alte Mutter gestorben ist. Sie haben sie über Jahre in ihrer Demenz zu Hause gepflegt, sie begleitet, aber am Dienstag konnte sie nicht mehr zu Hause sein vor Schwäche, deswegen mussten sie sie wegbringen, und schon ab Mittwoch war klar, sie kann gar nicht mehr das Bett verlassen, wurde so schwach, dass sie wussten, es werden die letzten Tage sein. Und sie waren auch an dem Abend noch dort gewesen. Und als nun diese Nachricht kam, war das so friedevoll, live dabei zu sein, dass sie sagten, jetzt hat sie es geschafft. Jetzt ist sie da, woran sie geglaubt hat. Da lag so ein Friede über dieser Trauer, die man natürlich empfindet. Wie tröstlich, wie friedevoll zu wissen, da ist jemand nach Hause gegangen. Da ist nicht jemand einfach gestorben, sondern jemand ist nach Hause gegangen. Und das können wir uns nicht eröffnen. Das kann nur Jesus, der Gottessohn, der gekommen ist und Hölle, Tod und Teufel besiegt hat in seiner Person. Und dann geht dieses Gespräch weiter. Sie sagt ja, dann gib mir von diesem Wasser. Und auch wir können zu Jesus sagen, egal wie gut oder schlecht wir ihn kennen, ja, dann gib mir. Dann möchte ich mich darauf einlassen, was du zu geben hast. Und Jesus sagt dann zu ihr, geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. Und dann sagt sie, ich bin nicht verheiratet. Das stimmt, erwiderte Jesus, verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Und natürlich hat sie sich gewundert, denn das war ja mit ein Teil, dass sie moralisch verstoßen war. Ihr Leben, ihre Geschichte. Und er sitzt jetzt hier und redet mit ihr und nimmt sie einfach an, begegnet ihr auf Augenhöhe, liebevoll, fast unglaublich. Und erst jetzt versteht sie, der kennt mich sogar durch und durch. Und das hat ihn nicht abgeschreckt. Nein, er liebt mich mit all dem, was ich mitbringe. Was für eine Liebe, was für eine Annahme. Und da merkt sie, das ist ja nicht nur ein Mensch, der mir hier begegnet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten, fragt sie. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaub mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Aber wir wissen, zu wem wir beten, denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Jesus sagt, es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden, denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Auf Griechisch nennt man ihn auch den Christus. Wenn dieser kommt, wird er uns all das erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm. Ich bin es. Gottes Liebe schenkt uns eine ganz wahrhaftige Nähe zu Gott. Jesus offenbart uns eine ganz persönliche Beziehung zu Gott. Er möchte dich mit hineinnehmen, dass es so eine intensive Nähe zu Gott gibt. Jesus sagt hier, ihr wisst ja nicht mal, wen ihr anbetet. Ja, so ist es manchmal. Ich denke, selbst Menschen, die gar nicht mit Gott rechnen, beten irgendwas an. Jeder Mensch betet irgendetwas an. Und wenn wir nicht Gott anbeten, dann wird dieser Platz einfach durch andere Sachen gefüllt. Dann geben wir Menschen diesen Platz. Dann werden Dinge unser Gott. Dann bekommen andere Dinge diesen Stellenwert. Aber wir merken, dass das nicht wirklich funktioniert, dass da eine große Enttäuschung dann mit zusammenhängt. Denn nur Gott kann diesen tiefen, diesen weiten, diesen nahen Platz ausfüllen. Wir können Menschen nicht überfrachten, dass sie für uns gottähnlich werden. Und so sehr wir vielleicht Vorbilder haben, sie können nicht solche Idole werden. Denn jeder Mensch ist doch begrenzt in allem, was er auch Gutes tut und wie er lieben kann. Jesus offenbart hier eine persönliche Beziehung zum lebendigen Gott, dass wir Gott kennen können. Und in diesem Text ist interessant, sehen wir den dreieinigen Gott, denn Jesus redet von dem Vater, den wir überall anbeten werden. Da muss man nicht in ein spezielles Haus laufen, da muss man nicht zu einer bestimmten Uhrzeit beten, da muss man nicht in irgendeiner Haltung die Hände heben oder knien oder falten oder wie auch immer. Da geht es nicht mehr um Formen, da geht es nicht mehr um Orte, auch wenn es schön ist, so einen Raum hier zu haben und sich sonntags treffen zu können. Aber im Tiefsten geht es um eine lebendige, persönliche Beziehung, die alltäglich gelebt wird. Und dass Kommunikation mit diesem Gott möglich ist, egal ob du aufwachst und noch im Bett liegst, ob du unter der Dusche stehst, ob du auf dem Weg zur Arbeit bist, in der U-Bahn sitzt, in der Pause in deiner Arbeit. Wir können mit diesem Gott gedanklich und persönlich verbunden sein, immer und überall. Es geht um eine persönliche Beziehung, nicht einen fernen Gott, sondern einen nahen Gott. Es geht um Gott, den Vater, und dass wir von seinem Geist erfüllt sind. Und wir sehen, wie Jesus Gottes Liebe weitertragen kann, weil er von Gottes Geist erfüllt ist, weil er diese Liebe pulsierend lebte. Und wenn hier steht, in seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Jesus sagt ja einmal, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so ist in dieser Textpassage der dreieine Gott enthalten, der Vater, der Sohn, der die Wahrheit ist und der Heilige Geist. Und Jesus wünscht sich so unser ganzheitliches Wohlergehen. Er möchte uns diese Intimität mit dem Vater aufschließen. So eine Nähe zu Gott, in der wir wirklich eine tiefe Geborgenheit erleben, wo wir uns gehalten wissen. Das Leben kann hart sein und viele Situationen können schwer sein. Das bleibt uns nicht erspart in dieser Welt. Aber da ist ein Gott, der dich tragen, der dich halten, der sich schieben und ziehen möchte, der bei dir ist. Wir brauchen für unser Herz so eine tiefe Gottesbeziehung. Weil Jesus diese Frau liebt, fordert er sie heraus, sich den tiefen Fragen zu stellen. Diese Tiefe, die Weite, die Nähe Gottes an sich heranzulassen. Eben auch die Wahrheit über sich selbst, über ihre Lebenssituation ungeschminkt zu sehen. Es ist wichtig, dass unsere Masken fallen, dass das fällt, was wir uns vormachen. Dass wir ganz ehrlich werden können. Und das Gute ist, vor Gott können wir ehrlich werden, er geht dann nicht weg. Er bleibt, denn er kennt uns ja sowieso durch und durch mit allem. Und dann können wir uns auch seiner göttlichen Wahrheit stellen. Wir können uns Jesus stellen und wir können auch unsere Verlorenheit eingestehen. Wir können ja sehr selbstbewusst durchs Leben gehen und doch sind wir in dieser Welt verloren, weil wir eigentlich eine Tiefe, eine Weite, eine Nähe brauchen und erwünschen und ersehnen innerlich, weil wir auf Gott angelegt sind, aber das nicht machen können. Das kann uns nur wie ein Geschenk zuwachsen, diese Beziehung zu unserem himmlischen Vater, die Jesus uns schenken will. Ich denke, wir wollen in der Regel allein zurechtkommen. Und das klingt ja auch erstmal ganz gut. Und natürlich will Gott unsere Persönlichkeiten stärken. Aber es ist gut, wenn wir wissen, die maximale Freiheit unserer Persönlichkeit entfalten wir in dieser Abhängigkeit, in dieser positiven Anbindung zu unserem Schöpfer. Erst da werden wir wirklich frei. Wir brauchen diese Errettung, dass wir nicht auf unsere eigene Rettung bauen müssen. Und Jesus ist dieser Retter. Und die Frau weiß von einem Retter, aber Jesus offenbart sich ihr in diesem Moment, dass er dieser Retter ist. Und manchmal brauchen wir auch in unseren Situationen diesen Offenbarungsmoment, diesen Moment, wo wir plötzlich merken, dieser Gott liebt mich und dieser Gott ist da. Und er hebt mich über diese Schwelle, er trägt mich dadurch, er ist ja mein Retter. Er ist der Retter meines Lebens, meiner Lebensgeschichte, meiner Zukunft. Er rettet mich über den Tod hinaus. Er rettet mich immer wieder in seine Nähe, dass ich Frieden finde, dass ich neue Kraft gewinne. Die Frage ist, wie lässt du diesen Jesus an dich persönlich ran? Ich denke, er steht heute vor uns mit seinen durchbohrten Händen, mit offenen Armen. Wir Christen glauben, dass Jesus als Gottes Sohn in diese Welt kam, um für uns persönlich zu sterben, alle Distanz zu Gott auszuräumen und den Tod zu durchschreiten, dass er für uns eine Tür in ein Zuhause wird. Und dieser Jesus steht vor uns und lädt uns ein. Wie nah lässt du diesen Jesus an dein Leben? Willst du ihm heute dein Leben öffnen? Willst du ihm heute neu dein Vertrauen schenken? Und dann ist ja die andere Frage, wie nah lassen wir andere Menschen an unser Leben heran? Auf uns selbst gestellt sind wir damit manchmal sehr herausgefordert und wird das schwer. Aber wenn wir Gottes Liebe aufsaugen, dann haben wir etwas zu geben in aller unserer Beschränktheit, denn da kann die Liebe Gottes weiterfließen. Und dann ist die Frage, welchen Menschen wünschst du denn in deinem Umfeld so eine Offenbarung der Liebe Gottes? So wie diese Frau es auf unbeschreibliche Weise damals erlebt hat. An wen denkst du, wem wünschst du eine Erfahrung dieser Liebe und Nähe Gottes? Wer kann sie gerade besonders brauchen? Und es ist ja gut, wenn wir immer wieder konkret werden. Und Lucia hat hier lauter rote Herzen ausgeschnitten und mit einem Kleber versehen. Und in diesen zwei Körben findet ihr auch Stifte. Und ich gebe jetzt diese Herzen einfach durch die Reihen, durch die Blöcke. Und irgendwie mit den Stiften müsst ihr schon miteinander klarkommen. Wir haben jetzt nicht irgendwie 100 Stifte hier. Aber ihr kriegt das schon hin und ihr könnt auf diese roten Herzen einen Namen schreiben. Einen Menschen, wo ihr euch wünscht, dass dieser Mensch Gottes Liebe erfährt. In dieser Tiefe, in dieser Weite und in der Nähe. Ihr könnt diesen Namen aufschreiben und wir haben da hinten ja diesen Live-on-Stage-Stand. Also wir glauben, dass Gott gute Lebensgeschichten schreibt. Und wir wollen das erleben, dass Gott durch seine Liebe im Leben von Menschen Veränderungen schafft. In deinem Leben, in meinem Leben, im Leben der Menschen, die wir lieben. Und wir können dann nach dem Gottesdienst diese Herzen mit dem Namen an diesen Stand kleben. Und ein Zeichen setzen und sagen, ja, Hugo und Fritz und Katharina und wem auch immer, soll diese Liebe Gottes gelten? Und ich möchte mir diesen Menschen aufs Herz nehmen. Ich möchte für diesen Menschen beten, dass er Gottes Liebe spürt. Ja, vielleicht auch gerade durch dich. Aber vielleicht noch auf ganz andere und übernatürliche Weise. Wisst ihr, diese Frau in der Mittagshitze am Jakobsbrunnen, das war für Jesus eine very important person, ein VIP. Obwohl er müde und erschöpft da ankam, hat er auf sie gewartet in der stechenden Mittagshitze. Sie war ihm wichtig. Und wir können uns entschließen, dass Menschen für uns wichtig werden, dass wir für Menschen anfangen zu beten, sie zu lieben, ihnen Gutes zu tun. Und insofern wollen wir Menschen wertschätzen. Diese Geschichte ist nur eine Möglichkeit, wie Jesus uns ein Vorbild gibt, wie er eine Person wertgeschätzt hat, die er eigentlich gar nicht kannte. Das ist ja nochmal eine etwas ganz besondere Art und Weise. Jesus ging zu Menschen, die er gar nicht kannte und liebte sie und zeigte ihnen auf erstaunliche Weise über alle kulturellen und moralischen und geografisch-geschichtlichen Mauern hinüber Gottes Liebe. Aber wir denken vielleicht an Kollegen, an Nachbarn, an Familienmitglieder, an wen auch immer, an Freunde, die uns ja schon ein Stück weit näher gerückt sind. Aber Gottes Liebe hat tatsächlich diese Dimension, dass wir Gottes Liebe verschenken dürfen auch an Menschen, die wir gar nicht kennen, mit denen wir vielleicht nur einen Moment zusammenkommen. Für ein paar Minuten kann da etwas aufblitzen. Also diese Geschichte nimmt uns hinein, wie wir lieben können, wie Gott liebt und wie wir Menschen lieben können. Dass in der Tiefe der Lebensdurst gestillt wird, dass wir eine Weite für unser Leben bekommen, nämlich eine Ewigkeitsperspektive, dass wir in eine direkte, unmittelbare Nähe zu diesem persönlichen Gott finden, bei dem wir eine unbeschreibliche Geborgenheit finden können. Wir feiern mit allen Christen auf der Welt Abendmahl. Und wir feiern das immer am ersten Sonntag im Monat in Gruppen. Und die Frage ist, was feiern wir da eigentlich, wenn wir Abendmahl feiern? Ich habe einen Text aus dem Kolosserbrief herausgesucht, der noch einmal beschreibt, wer und was Jesus ist. Da schreibt Paulus, denn Christus war vor allem anderen. Er wurde nicht erst Mensch zu Weihnachten, sondern er war schon vor der Schöpfung da. Er ist ja Gott. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Wir sind sozusagen Teilhaber von ihm. Wir haben Anteil an seiner Liebe. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. Deshalb kann ja auch nur er der Garant dafür sein, dass der Tod auch für uns nicht das letzte Wort hat. Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Das heißt, wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann geht das nur über Jesus, weil in Jesus sehen wir die ganze Fülle Gottes. Und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. In Christus wird alles versöhnt. Kommt alles so wieder zusammen, wie es ursprünglich von Gott gedacht war. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat. Und der Text geht weiter. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Ja, wir Menschen haben einfach die natürliche Neigung, Dinge zu vermasseln. Aus der Nummer kommen wir nicht raus, bei aller Anstrengung. Und selbst wenn wir nicht aktiv Gottes Feinde sind, so ist doch alle Form von Gottlosigkeit eigentlich ein Schlag in Gottes Gesicht, der sich sehnt, mit uns Beziehung zu haben, der uns geschaffen hat. Und wo immer wir das ignorieren, bringen wir diesem Gott doch nicht entgegen, was er uns eigentlich schenken will und was er sich an Beziehung gedacht hat. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Was für eine Entlastung. Und dann geht der Text weiter. Wichtig ist aber, dass auch ihr weiterhin, schreibt Paulus, fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Es gibt so viel Ablenkung. Lasst euch durch nichts abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben. die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Ihr habt sie gehört und sie ist überall in der Welt verkündigt worden. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen, schreibt Paulus. Paulus hat selber so eine Lebenswende vollzogen. Er ist so ein Life on Stage. Er hat so ein krasses Vorher-Nachher in seinem Leben. Und sein Leben wurde fortan so ein Bekenntnis zu dieser Liebe Gottes, der guten Nachricht. Er ist im Mittelmeerraum herumgezogen, hat christliche Gemeinden gegründet und er war einer von vielen, durch die sich das Christentum verbreitet hat im ersten Jahrhundert, auf erstaunliche Weise wie ein Lauffeuer. Gottes Liebe ist die stärkste Kraft der Welt. Und Gott lädt uns heute ein, in diese Hoffnung einzusteigen, die Gott uns durch seine rettende Botschaft mit Jesus geschenkt hat. Und deshalb feiern wir Abendmahl, weil in Jesus diese Hoffnung liegt. Sie hängt an ihm. Diese tiefe Weite und Nähe zu Gott hängt an ihm. Und deshalb feiern wir Jesus im Abendmahl. Wir feiern ihn. Und jedes Abendmahl ist eine Einladung, neu in so ein Bündnis, in diese Beziehung zum lebendigen Gott zu kommen. Ich spreche noch ein Gebet. Jesus, durch dich hat sich alles verändert. Durch dich steht der Himmel offen. Wir finden in Beziehung zum lebendigen Gott. Wir finden Vergebung unserer Schuld. Wir finden Entlastung in unserem Leben. Wir finden Befreiung von zerstörerischen Dingen. Wir finden Heilung, Heil für unser Leben in ganz umfassendem Maße. Danke, Jesus, dass du für uns einen Unterschied gemacht hast. Und Jesus, im Bild vom Anfang fragst du uns, als wären wir so ein Seestern, darf ich dich aufheben? Willst du von mir aufgehoben werden? Willst du bei mir aufgehoben sein? Und deine Liebe zwingt uns nicht, aber deine Liebe lädt ein, in diese Freiheit Ja zu sagen. Und dann nimmst du uns und gibst uns Leben. Und du nimmst uns zugleich mit hinein. Und du fragst uns, willst du diese Liebe weitergeben? Soll das dein Herzschlag sein? Und auch dafür dürfen wir heute neu in diesen Bund mit dir treten, dass wir sagen, ja Herr, diese Liebe ist fast zu großartig, als dass ich sie jemals fassen werden kann. Aber sie berührt mich. Komm du in mein Leben und lass mein Leben wieder ein Ausfluss dieser Liebe sein. Danke, dass du für uns den Unterschied gemacht hast und lass uns Menschen sein, die für andere alles verändern können. Amen.